Ja, herzlich willkommen. Vertrautet, verkabelt und verlötet. Wir können loslegen. Ich möchte ja mit Ihnen in den verbleibenden Wochen, also in der zweiten Hälfte, in der Zeit nach den Weihnachtsferien, nach der Winterpause, mit Ihnen aktuellere Positionen, Diskussionen im Bereich des philosophischen Atheismus erörtern und damit auch in eine eher systematische Auseinandersetzung der Validität der Argumente für und gegen die Existenz Gottes und der Rationalität des Gottesglaubens eintreten. Und gewissermaßen als Einstieg, damit wir wieder sozusagen ins Laufen kommen und auch vielleicht so eine Art Schlaglicht auf die gegenwärtige aktuelle Debatte werfen können, habe ich Ihnen das letzte Mal den Klassiker, mittlerweile kann man schon sagen Klassiker, auf jeden Fall den Bestseller von Richard Dawkins präsentiert, Der Gotteswahn, original The God Delusion, Deutsch 2007 erschienen, der die Debatte um den sogenannten neuen Atheismus geprägt hat, der eben vor einigen Jahren durch Feuilletons, Talkshows, aber auch durch durchaus akademische sozusagen Zirkel gewandert ist und besprochen wurde. Ich bekomme als Feedback immer wieder, sowohl sozusagen von Freunden wie Verächtern der Religion, sofern sie gebildet sind, das Feedback, dass diese ganze Diskussion um den neuen Atheismus, wie Dawkins, aber auch Leute wie Hitchens verkörpern, doch philosophisch gesehen nicht satisfaktionsfähig sei und längst nicht das Niveau habe, wie die religionskritischen Argumente der philosophischen Tradition, wie wir sie eben sozusagen Ende des letzten Jahres bei Hume, bei Feuerbach, bei Nietzsche und anderen studiert haben. Nun, meine Motivation der Auseinandersetzung mit Dawkins war eben, dass ich sage, Dawkins ist repräsentativ für eine bestimmte Diskussion, wie sie gerade auch philosophisch interessant ist, nämlich die Frage, ob nicht der Scientismus, also soll heißen, eine auf die Auffassung der modernen Naturwissenschaften gestützte, könnte man sagen, Lehre von dem, was eine angemessene Methode der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist, jetzt nicht universal wird. Also auch naturwissenschaftliche Methoden oder Methoden der Forschung und Begründung, die sich an den Naturwissenschaften orientieren, nicht universal wert. Und das hat Folgen auch für die, wenn Sie wollen, klassische Philosophie oder für die Philosophie, die sich mit anderen Gegenständen als den traditionellen Religiösen beschäftigt. Das ist ja so ein bisschen meine stille Hoffnung, dass man hin und wieder mal sieht, dass Religionsphilosophie insgesamt ein philosophisch durchaus interessanter Diskurs sein kann, der auch zu anderen philosophischen Debatten und benachbarten Disziplinen einen Teil beitragen kann. Also dass es in der Religionsphilosophie nicht immer nur um das Spezialinteresse geht, ob man Religion einen angemessenen Platz in der wissenschaftlichen Kultur geben kann, ob es Begründungen gibt für religiöse Überzeugungen oder nicht, oder ob das angemessene philosophische Urteil, das eine Kritik von Religion und Gottesglauben wäre. Das sind sicher klassische Anliegen und Themen der Religionsphilosophie. Aber so glaube ich, am Beispiel der philosophischen Auseinandersetzung mit der Religionsthematik zeigen sich grundsätzliche Probleme oder lassen sich grundsätzliche Methodenfragen der Philosophie erörtern. Also wenn es so um einen Gegenstand wie Gott geht, stellt sich dann durchaus die Frage, ob die Auseinandersetzung, sagen wir es mal ganz schlicht, mit unsichtbaren Gegenständen wie Gott, Welt, Seele, aber auch Normen, Werten, ästhetischen Urteilen, ob diese Auseinandersetzung mit solchen unsichtbaren, abstrakten Gegenständen auch nach Maßgabe sozusagen der empirisch verfahrenen Einzelwissenschaften verfahren soll. Also die Frage, das, was ich nicht beobachten, was ich nicht messen, was ich nicht zählen lässt, prinzipiell im Bereich des Existenziellen, des Irrationalen oder mindestens des Außerwissenschaftlichen gehört. Also bei dem Streit darum, was eine angemessene Methode der Auseinandersetzung mit Religion ist, angesichts Dawkins Plädoyer, dass die Naturwissenschaften vorgeben, wie auch mit solchen Gegenständen wie Religion die Auseinandersetzung zu führen sei, entscheidet sich etwas Prinzipielles auch über die Methode von Philosophieren überhaupt zu machen. Damit verbunden ist auch eine generelle Selbstverständigung über unsere Wissenschaftskultur. Denn wir hatten ja gesehen, da waren wir gewissermaßen stehen geblieben, etwa das letzte Mal, dass Dawkins für eine Aufhebung einer gut eingespielten Entscheidung ist, oder Unterscheidung ist, nämlich einer Unterscheidung zwischen einem methodischen Atheismus, der in bestimmten Fragen sozusagen ohne die Voraussetzung der Existenz Gottes operiert, und einem von Dawkins eingeklagten, sagen wir, starken ontologischen Atheismus, der dezidiert von der Behauptung der Nicht-Existenz Gottes ausgeht und dies auch für alle Bereiche gültig hält. Wir hatten gesehen, dass das, so hoffe ich, auch für die Frage der Wissenschaftskultur, die Frage, wie man das Verhältnis von Religion und Wissenschaft und damit auch von Religion und säkularer Politik bestimmen will, durchaus folgenreich ist. Denn es ist ja eine Sache, ob ich sage, nun gut, ich lasse es mal dahingestellt, auch um ein Beispiel zu nennen, an den klassischen monotheistischen Schöpfungserzählungen, ob was dran ist, ob die etwas zu sagen haben für das Selbstverständnis des Menschen, ob damit bestimmte Bilder, Wertungen transportiert werden, die auch, wie Habermas sagen würde, für ein säkulares Bewusstsein ein Anregungspotenzial enthalten. Klar ist aber, dass moderne Naturwissenschaften und methodisch atheistisch verfahren, das heißt ohne der Annahme der Existenz Gottes als ein Erklärungsfaktor auskommen. Und deshalb gehört die Auseinandersetzung mit Schöpfungserzählungen zum Beispiel eben nicht in den Biologieunterricht. Man kann sich jetzt darüber streiten, dass man sagt, Schöpfungserzählung, Schöpfungsglaube gehört zum Kulturgut der Menschheit und deshalb sollte es im Schulunterricht vorkommen. Also deshalb sollte es etwas geben wie vielleicht Religionsunterricht oder Religionskunde oder meinetwegen die historischen oder die germanistischen Curricula sollten so verfasst sein, dass eine Auseinandersetzung im Sinne auch eines Bildungswissens mit solchen Erzählungen, Überlieferungen stattfindet, aber sie haben nicht ihren Platz im Biologieunterricht. Also Schöpfungserzählung ist kein sozusagen konkurrierende wissenschaftliche Erklärung zur Evolutionstheorie, wie es zum Beispiel der Kreationismus will. Das wäre sozusagen eine entspannte, methodisch-atheistische Unterscheidung, die auch viel sozusagen zu einer intellektuellen Befriedung von Konflikten beiträgt. Diese Aufgabentrennung wird in den letzten Jahren und zwei Jahrzehnten, könnte man sagen, vehement von zwei Seiten angegriffen, nämlich von Seiten des religiösen Fundamentalismus, der sagen würde, es muss religiös sein all the way down. Religion hat das Fundament für jede Art von Überzeugung zu sein. Das heißt auch das, was wir eine Domäne der Wissenschaften nennen, die methodisch-atheistisch verfahren, sollte letztlich religiös fundiert sein. Und religiöse Lehren treten hier auf dem Feld der Wissenschaft selbst in Konkurrenz zu den Wissenschaften. Und es gibt sozusagen jetzt das umgekehrte Denkmodell, die umgekehrte Haltung, wie sie eben, so denke ich, durch Dawkins und andere verkörpert wird. Es sollte Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften, also Englisch Science, all the way down sein. Alles, was wir für wahr, für begründet, für rational halten, soll nach Maßgabe von Naturwissenschaften überprüft, gerechtfertigt werden können. Und was dieser Überprüfung nicht stand hat, hat auch in der Öffentlichkeit, sei es Schule, Universität, politischen Debatten keinen Ort, sondern kann bestenfalls im privaten Kämmerlein von Individuen oder in privaten Vereinen wie Sekten oder religiösen Gemeinschaften gepflegt werden. Also, der lange eingespielte Konsens, die lange eingespielte Arbeitsteilung, zumindest von einer akademischen Kultur des Westens geprägten Öffentlichkeit und auch Universitätskultur, die lang eingespielte Arbeitsteilung zwischen einer methodisch-atheistisch verfahrenden Naturwissenschaften-Philosophie auf der einen Seite und einer sozusagen davon sich getrennt und unterschieden haltenden religiösen Praxis, diese Arbeitsteilung wird von Dawkins und Co. angegriffen. Und wenn dieser Angriff gelingt, hat dies Veränderungen eben in der Wissenschaftskultur, aber ich denke auch in der öffentlichen Kultur und letztlich natürlich auch in der Philosophie zu folgen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mit Ihnen jetzt die Argumente Dawkins prüfen oder eher gesagt im Lichte der Kritik Dawkins prüfen, was denn für oder gegen einen methodischen Atheismus spricht, also einen Atheismus, der sich sozusagen damit begnügt, in bestimmten Bereichen ohne die Annahme der Existenz Gottes auszukommen und diese Frage dann auch nicht mehr weiter in einem ontologischen Sinne ausdrücklich thematisiert. Ich hatte also das letzte Mal, das ist ein kurzer Rückblick, mit Ihnen den methodischen Atheismus und seine Kritik durch Dawkins kurz vorgestellt und möchte heute mich auf die Schritte 2 und 3 konzentrieren. Also was sind denn eigentlich Argumente, Begründungsstrategien für einen solchen methodischen Atheismus, der die Frage nach der Existenz Gottes einklammert? Und was wären denn genauer die philosophischen Voraussetzungen eines solchen methodischen Atheismus, den man eben auch Unabhängigkeitsthese nennen könnte, also die Unabhängigkeit philosophischen und wissenschaftlichen Denkens und Forschens auf der einen Seite und religiösen Glaubens auf der anderen Seite. Also, Punkt 2, zunächst mal Frage. Die Begründungsstrategien des methodischen Atheismus. Ausgehen möchte ich von einem klassischen Werk, das eben in den letzten gut 20 Jahren die Debatte um das Verhältnis von Religion und Wissenschaft bestimmt hat. Das Buch von Ian Barber, andere Werke von ihm auch, hat unermüdlich geschrieben. Das ist sicher ein klassisches Werk von ihm, Religion in an Age of Science von 1990. Ian Barber, der jetzt vor kurzem verstorben ist. Dieses Werk ist gewissermaßen die schriftliche Ausarbeitung einer berühmten Vorlesung. Es gibt die prestigeträchtige Vorlesungsreihe, gerade religionsphilosophische Vorlesungsreihe der Gifford Lectures, der auch schon mancher religionsphilosophische Klassiker hervorgegangen ist, zum Beispiel die Vielfalt religiöser Erfahrungen von William James. Von dem Ende der 80er Jahre hat Ian Barber diese Gifford Lectures gehalten, eben zum Verhältnis von Religion oder zur Rolle von Religion in einem durch Science, also durch Naturwissenschaft geprägten Zeitalter. Hier hat er Differenzierung eingeführt und eine Einteilung vorgeschlagen, die klassisch geworden ist, nämlich wie man sich das Verhältnis von Religion und Wissenschaft, dabei ist immer an Science zu denken, denken kann. Es gibt vier mögliche Arten von Relationen nach Ian Barber, nämlich Konflikt, Unabhängigkeit, Dialog und Integration. Barber unterscheidet das Verhältnis des Konflikts von dem der Unabhängigkeit, des Dialoges und der Integration. Also wenn ich keinen Dauerstreit haben möchte zwischen Religion und Naturwissenschaften, habe ich drei alternative Möglichkeiten nach Barber, nämlich Unabhängigkeit, Dialog und Integration. Im Kontext dieser Einteilung entspricht die Noma-Auffassung, von der wir das letzte Mal ja gesprochen haben, der Position der Unabhängigkeit im Sinne einer Trennung von Religion und Wissenschaft. Auch Ian Barber neigt gewissermaßen der Unabhängigkeitsthese im gewissen Sinn zu, obwohl er sich auch sozusagen für eine Position vielleicht zwischen Unabhängigkeit und Dialog ausspricht, wobei dann immer die Frage gestattet sein muss, wie denn ein Dialog von zwischen Religion und Naturwissenschaften aussehen mag. Also meine persönliche Wahrnehmung, auch ein bisschen in den letzten Jahren in dieser Debatte auseinandergesessen, auch versucht zu beteiligen. Also meine Einschätzung ist, dass das Dialogmodell ein bisschen missverständlich ist. Also wenn ich das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaften unter dem Begriff des Dialoges fassen will, gibt es oft zwei Fehlformen. Also entweder verstehe ich das dann nach dem Motto der interdisziplinären Zusammenarbeit. Also ich tue dann so, als sei, was weiß ich, eine Astronomie der physikalischen Kosmologie und die Schöpfungslehre irgendwie zwei unterschiedliche Disziplinen, die über dasselbe handeln, nämlich die Entstehung der Welt. Und es kommen dann so merkwürdige religiös-wissenschaftliche Hybridgebilde raus. Oder die andere Fehlform ist, ich orientiere mich bei diesem Verhältnis von Religion und Naturwissenschaften unter dem Stichwort Dialog am interreligiösen Dialog. Also tue so, als sei das Gespräch zwischen Naturwissenschaften und Religion so etwa wie das Gespräch zwischen Juden und Christen. Tue also so, als handelt es hierbei um zwei Weltanschauungsgemeinschaften, die nur irgendwie miteinander reden müssten und dann herausfinden müssen, was sie für gemeinsame Überzeugungen haben. Das halte ich für schwierig, weil es die wirklich methodischen Unterschiede unterläuft. Ebenso skeptisch behandelt Barber und andere das Modell der Integration, wobei er das durchaus für eine Denkmöglichkeit hält. Das heißt, zum Beispiel für eine Art von Metaphysik, die so gebaut ist, dass in ihr sowohl religiöse wie naturwissenschaftliche Kategorien ihren Platz hätten. Also als wäre sozusagen ein Tertium Comparationis ist, eine Theorie, eine philosophische Lehre, die sowohl moderne Naturwissenschaft und ihre Grundbegriffe wie moderne Religion dort ihren Platz finden lässt. Eine Möglichkeit, die hier zu denken wäre, sind zum Beispiel in den USA von einigen Betrieben sogenannte Prozessphilosophie, die auf Whitehead zurückgeht, also dass man hier metaphysische Grundkategorien entwickelt, die eben sowohl affin sind zur religiösen Selbstbeschreibung wie zur naturwissenschaftlichen Forschung. Nun, uns interessiert hier das Modell der Unabhängigkeit, weil es jene Struktur meint, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben, Noma, das sich nicht überlappen der Bereiche, und weil es jene Haltung ist, die das am besten kennzeichnet, was man methodischen Atheismus nennt. Also, die philosophischen Argumente, wenn wir hier nochmal kurz Barber folgen, die für eine These der Unabhängigkeit sprechen, also die Unabhängigkeit der Bereiche Religion auf der einen Seite, Naturwissenschaft auf der anderen, ist die sozusagen Verhältnisbestimmung der Wahl, die am besten begründete. Dann gibt es für diese These der Unabhängigkeit, die in Barber zufolge kommen, zwei Arten von Argumenten, nämlich methodologische Argumente und sprachphilosophische Argumente. Im ersten Fall, also im Fall der methodologischen Argumente, geht es darum, wird auch abgehoben in der Argumentation, dass Religion und Wissenschaft unterschiedliche Standards verfolgen, unterschiedliche Verfahrensweisen beachten. Im zweiten Fall geht es eben darum, dass Religion und Wissenschaft gewissermaßen verschiedene Sprachen sprechen. Also die Unabhängigkeitsthese, eine der vier Möglichkeiten des Verhältnisses von Religion und Naturwissenschaften, entspricht der letzte Woche schon genannten Noma-These, der These von dem Non-Overlapping Magisteria, der sich nicht überlappenden oder nicht ineinandergreifenden Lehrbereiche. Und für diese Unabhängigkeit spricht nach Barber spricht eine Familie von zwei Argumenten, die methodologischen und die sprachphilosophischen. Die methodologischen Argumente will ich Ihnen Barber folgend kurz präsentieren, zurückgehend auf eine Arbeit von Langdon Gilkey. Um die These vom methodologischen Unterschied zwischen Religion und Wissenschaft zu erhärten, greift Barber in seiner Vorlesung von 1990 auf Unterscheidungen zurück, die Langdon Gilkey eingeführt hat, nämlich was eigentlich Wissenschaft ausmacht und sie von der Religion unterscheidet. Nach diesen Unterscheidungen versucht Wissenschaft erstens objektive, öffentliche und wiederholbare Daten zu erklären, während Religion nach Ordnung und Schönheit in der Welt und nach Erfahrung unseres inneren Lebens fragt. Also, Wissenschaft ist objektiv, Religion ist subjektiv. Wissenschaft hat es mit öffentlichen Daten und Ereignissen zu tun, Religion mit inneren Erfahrungen. Wissenschaft hat es mit wiederholbaren Daten und Ereignissen zu tun, Religion fragt eher nach dem Zusammenhang und der Struktur auch der ästhetischen und existenziellen Qualität des Erfahrens. Zweitens trennt Wissenschaft und Religion die jeweilige Leitfrage, so Gilkey. Wissenschaft ist nach Gilkey dadurch geprägt, dass sie objektive Fragen nach dem Wie eines Sachverhaltes stellt und nach kausalen Erklärungen sucht. Religion dagegen beschäftigt sich mit persönlichen Fragen nach dem Warum, nach Bedeutung und Zweck, nach dem letzten Ursprung und den höchsten Bestimmungen. Also erste Unterscheidung objektiv-subjektiv bzw. öffentlich-innerlich. Zweite Unterscheidung, wir sagen, objektive Fragen nach dem Wie und wiederum persönliche Fragen nach dem Warum. Oder andere Art, es selber auszudrücken, Fragen nach den Ursachen sind unterschieden von Fragen nach Zweck und Bedeutung. Ein dritter Unterschied besteht in der legitimierenden Autorität. In der Wissenschaft liegt die Basis der Autorität, so Gilkey, in der Kohärenz, in der logischen Kohärenz von Aussagen und in der experimentellen Angemessenheit der Hypothesen. Höchste und letzte Autorität der Religion, und das gilt hier ganz schlicht, gründet in Gott und in der Offenbarung Gottes. Also hier ist es eine Instanz, die sich mitteilt in der Religion, die die höchste legitimierende Autorität darstellt für Überzeugungen, die gehabt werden, für Aussagen, die formuliert werden. In der Wissenschaft sind es aber Kohärenz und experimentelle Angemessenheit. Viertens und letztens besteht ein entscheidender methodischer Unterschied darin, so Görki, dass Wissenschaft immer quantitative Aussagen formuliert, quantitative Aussagen und Voraussagen, die empirisch überprüft werden können. Religion als Bezugnahme auf ein transzendentes Wesen ist demgegenüber in der Herausbildung ihrer Annahmen auf eine symbolische und analoge Redeweise angewiesen. Also die Aussagen von Wissenschaften können quantifiziert werden und können direkt empirisch überprüft werden, so die Standardauffassung. Religiöse Annahmen können nur symbolisch verstanden werden und gewissermaßen nur in einem analogen Sinne gerechtfertigt werden. Mit dieser vierten Überlegung, diesem vierten trennenden oder unterscheidenden Merkmal zwischen Religion und Wissenschaft sind wir gewissermaßen schon im Bereich sprachphilosophischer Überlegung, also die Unterscheidung zwischen einer direkten, direkt realistischen, quantifizierbaren Redeweise und einer symbolisch-analogen auf der anderen Seite. Dass dieses vierte Merkmal zwischen Wissenschaft und Religion führt gewissermaßen schon auf die zweite Klasse von Argumenten, die Barbour eben auch anführt. Eine zweite Klasse von Argumenten, die für die Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft angeführt werden, nämlich bestimmte sprachphilosophische Auffassungen. Bei der Rekonstruktion dieser sprachphilosophischen Argumente für die Unterschiedlichkeit und Unabhängigkeit der religiösen und der wissenschaftlichen Sprache eben bezieht sich auch Barbour wieder auf einen Hauptgewährsmann, nämlich hier auf den amerikanischen Theologen George Lindbeck und sein Buch The Nature of Doctrine von 1984. Lindbeck unterscheidet dort drei Sichtweisen der Bedeutung und Funktion religiöser Lehren und Überzeugungen. Man kann religiöse Lehren, so wie man Lehren überhaupt, Nature of Doctrine, das heißt es eine Doktrin, einen Zusammenhang von Überzeugungen zu vertreten, man kann solche Lehren in propositionaler, in expressiver und in linguistischer Perspektive vertreten. Linguistisch ist hier in einem speziellen Sinne gemeint, wie wir gleich sehen werden. In der propositionalen Perspektive sind Lehren, Überzeugungen, die mit Geltungskraft behauptet werden, sind Lehren Wahrheitsansprüche über objektive Realitäten. Das wäre die propositionale Auffassung von Doktrin. Diese Betrachtungsweise ist gewissermaßen eine realistische Betrachtungsweise. Sie unterstellt, dass wir Aussagen über eine Realität machen können, wie sie gewissermaßen an sich, das heißt unabhängig von unserem Geist oder unserer Sprache, existiert. Also Lehren können eine propositionale Dimension haben und, das ist für Lindbeck wichtig, auch religiöse Lehren haben diese propositionale Schicht, diese propositionale Dimension. Sie machen Aussagen über etwas, was gewissermaßen unabhängig vom menschlichen Geist und unseren sprachlichen Äußerungen existiert. Der expressiven Auffassung zufolge sind aber religiöse Lehren als Symbole innerer Erfahrung zu verstehen. Das hat ja auch Gilkey stark betont. Diese Sicht tendiert dazu, eben die private und individuelle Seite der Religion, also die eigene Erfahrung und ihren Ausdruck, stärker zu betonen als die gemeinschaftliche und die institutionelle. Also dann sind religiöse Lehren Symbole der Mitteilung für innerlich Erlebte. Das sind die klassischen Theorien der religiösen Erfahrung. Schleiermacher ist sicher eine der zentralen Figuren für diese Art des Denkens. Nun, in der sogenannten linguistischen Perspektive, die Lindbeck selbst vertritt, werden religiöse Aussagen und Überzeugungen eher als Regeln verstanden. Als Regeln eines bestimmten Diskurses, der mit individuellen und gemeinschaftlichen Lebensformen verbunden ist. Das heißt, Lindbeck vertritt eigentlich eine nicht realistische Auffassung von religiöser Rede. Das ist die eigentliche Funktion religiöser Rede und so sollte sie zentral verstanden werden. Religiöse Überzeugung, wenn wir sie recht verstehen und wenn wir sie in diesem linguistischen Sinne, so wie Lindbeck den Ausdruck linguistisch versteht, also wenn wir religiöse Überzeugung und Lehren so verstehen, dann referieren sie nach Lindbeck eben nicht oder mindestens nicht primär auf Tatsachen, die unabhängig von unserem Bewusstsein existieren. Das soll gewissermaßen gerade nicht die primäre Verständnisweise von religiösen Doktrinen sein. Zugleich will Lindbeck aber auch die Auffassung vermeiden oder will nicht als dominant die andere, die sogenannte expressive Auffassung vertreten, nach der religiöse Überzeugungen vor allem so etwas sind wie symbolische Repräsentation innerer Erfahrung. Denn dann, so Lindbeck, würden wir in relativistische Konsequenzen geraten, also jedem leuchtet nur dann das ein, was ihm gegeben ist. Und die Beruf, wer sich sozusagen auf sein Inneres beruft, der tritt die Wurzel der Humanität mit Füßen, so schon Hegel, also sich immer nur auf seine Erfahrung zurückzieht, auf seine strengen Erfahrung, der sozusagen verweigert sich einem Diskurs mit anderen. Die sogenannte linguistische Perspektive soll also eine Alternative sein zu einer realistisch verstandenen propositionalen Deutung religiöser Reden. Religiöse Rede bezieht sich auf extern in der Welt bestehende Sachverhalte und zu einer rein symbolisch-expressiven Auffassung religiöser Rede. Religion teilt immer nur innere Erfahrungen mit. Auf diese Weise sollen Individualismus und Subjektivismus einer expressiven Interpretation religiöser Doktrin vermieden werden, wie aber eben auch eine realistische Deutung. Dieser Linguistic View minimiert die Rolle von Überzeugung und Wahrheitsansprüchen im Horizont der religiösen Sprache. Also es geht in der religiösen Sprache nicht so sehr darum, Aussagen über existierende Sachverhalte zu machen. Das Wesen religiöser Sprache ist, dass wir als Mitglieder, wenn religiöse Menschen Mitglieder einer bestimmten Gemeinschaft sind, religiöse Ausdrücke entsprechend bestimmter Regeln benutzen, wie sie in dieser religiösen Gemeinschaft und für diese religiöse Gemeinschaft konstitutiv sind. Dadurch entkommt er dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion, der als Konsequenz der propositionalen Auffassung verstanden werden kann. Also nur wenn ich Religion primär oder religiöse Lehre primär in diesem ersten, in diesem propositionalen Sinne verstehe, also als etwas, was Aussagen über bestehende Sachverhalte macht, gerate ich überhaupt in eine Konkurrenz zu Naturwissenschaften. So Lindbeck. Deshalb, jetzt gehen wir zu Ihnen Barber zurück, deshalb ist für Barber Lindbeck ein einschlägiges Beispiel für eine sprachphilosophische Begründung der Unabhängigkeitsthese und damit für die Konfliktvermeidungsstrategie. Also, wenn Wissenschaft und Religion schon durch ihre sprachliche Ausdrucksgestalt unterschieden und voneinander unabhängig sind, so lassen sie sich durch eine Nichtbeachtung oder Verwischung dieser Grenzen im Modus des Konflikts aufeinander beziehen. Den von Lindbeck bestrittenen Weg, Religion und Wissenschaft als unabhängige Sprachen und autonome Diskurse zu verstehen, bezeichnet Barber denn auch als eine Form der Trennung von Religion und Wissenschaft, und zwar als eine wohlbegründete Trennung von Religion und Wissenschaft, die eigentlich noch effektiver erscheint als die Betonung der methodischen Unterschiede. Also, der sprachphilosophische Also die sprachphilosophische Argumentation für die Unabhängigkeit von Religion und Naturwissenschaften ist nach Barber noch überzeugender als diese methodologischen Argumente im Sinne von Gilkey, weil Gilkey gewissermaßen nur äußerlich beobachtet, was gewissermaßen Religion tut und was Naturwissenschaft tut, was sozusagen Diskurseigenschaften religiöser und naturwissenschaftlicher Rede sind, während Lindbeck sozusagen stärker ausgearbeitete sprachphilosophische Argumente dafür liefert, warum es einen kategorialen Unterschied gibt zwischen Religion und Naturwissenschaft und warum, wenn dieser kategoriale Unterschied beachtet wird, es zu einer sozusagen sauberen, wenn Sie wollen, entspannt methodischen Trennung oder Unabhängigkeit von Religion und Naturwissenschaft kommen wird. Okay, vor diesem Hintergrund wäre jetzt genauer zu fragen, über diese sprachphilosophische Begründung der Unterschiede und daraus resultierende Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft, was sind eigentlich jetzt die im strengeren Sinn, nicht nur sprachphilosophischen, sondern auch im metaphysischen und erkenntnistheoretischen Sinn, die Voraussetzungen und Implikationen dieser These von der Unabhängigkeit? Also, wir haben jetzt, so verstehe ich Barber, methodologische und sprachphilosophische Plausibilisierungen für die Auffassung, dass Religion und Naturwissenschaften voneinander unabhängig sind. Was sind jetzt sozusagen strenge metaphysische und erkenntnistheoretische Voraussetzungen oder gewissermaßen auch Folgerungen? Also was ist damit mitgegeben, impliziert, wenn ich eine solche sprachphilosophisch begründete Unterscheidung, Unabhängigkeit von Religion und Naturwissenschaften fordere? Okay, bevor ich damit einsteige, will ich ganz kurz vielleicht an dieser Stelle die Gelegenheit geben, wenn ich jetzt sozusagen von 2, Unterpunkt 2 auf Unterpunkt 3 voranschreite, Gelegenheit geben zu kurzen Fragen, wenn noch irgendwas geklärt werden soll, noch was präzisiert werden sollte oder auch natürlich Einwände. Bitte schön.
Gilt das jetzt für alle Religionen? Also kann man den Begriff Religion beliebig einsetzen? Oder
Gilt das nur fürs Christentum? Also es gilt auf keinen Fall nur fürs Christentum. Also wenn wir jetzt Lindbergh folgen, gilt es natürlich für alle Religionen, insofern sie doktrinal sind. Das ist natürlich in der Religionswissenschaft immer ein großer Streit. Was ist Religion? Wie weit oder wie eng wollen wir diesen Begriff fassen? Da wird natürlich immer wieder Auffassung gesagt, ja, unter Religion können wir auch bestimmte Praktiken verstehen, bestimmte Ritualisierung, die weitgehend ohne irgendwelche Annahmen auskommen. Klassische Beispiele sind was weiß ich, Naturreligionen, wo bestimmte symbolische Ordnungen zwar bestehen, wo bestimmte Vollzüge reguliert sind, was weiß ich, magische Praktiken, die man so quasi wie in einem technischen Handeln versucht, durch bestimmte ja, Rollen, durch bestimmte Gewohnheiten Einfluss auf die innere und äußere Welt zu nehmen. Aber solche Religionsformen kommen weitgehend ohne Lehranteile, ohne Behauptung. Ja? Das wäre dann genauer zu prüfen. Die Religionswissenschaft tut sich bis heute ja aus sachlichen Gründen schwer, einen scharf bestimmten Religionsbegriff zu finden. Ja, das ist dann immer das eine Extrem, sozusagen der sogenannten substantialistischen Religionsdefinition. Die sagen, ja, eine Religion hat es immer mit einem bestimmten Lehrgehalt zu tun, da wird immer irgendetwas geglaubt. Zum Beispiel an einen Gott oder an das Heilige und so weiter, dann kommt immer der Gegeneinwand. Aber gibt es nicht auch Kulturformen, wo wir sagen würden, ja, da wird nicht wirklich was geglaubt, da wird auch nicht an höhere Wesen geglaubt. Trotzdem wollen wir das Religion nennen, also ein Standardeinwand ist natürlich immer der Buddhismus. Ist das eine Religion, ist das eine Philosophie, wird da wirklich an einen Gott geglaubt? Und der andere Einwand ist, naja, wenn ich den Religionsbegriff aber so weit nehme, dann, wie wir in der Fachsprache sagen, einen funktionalistischen Religionsbegriff habe, sagen wir, definiere Religion nicht über die Inhalte, die da geglaubt werden, sondern über die Praktiken und Rituale, die da vollzogen werden. Dann kommt dann immer der Fußball-Einwand. Dann ist es sozusagen Fußball-Fan sein, sich die Kutte anziehen, den Schal schwenken und so weiter, der ja auch schon eine Religion. Ja, sich also sozusagen den Takt des Lebens von den Spieltagen vorgehen lassen, traurig zu sein, wenn die Mannschaft gewinnt, niedergeschmettert zu sein, wenn es verliert, Kontingenzen des Lebens damit zu bewältigen und zu bearbeiten, symbolisch zu strukturieren, indem ich mich abhängig mache von Wohl und Wehe eines bestimmten Vereins, dann ist das wieder ein zu weiter Religionsbegriff. Also ich glaube, es ist in der Tat so, dass der Religionsbegriff, also wir können auf der einen Seite nicht verzichten, aber es ist schwierig, damit ihn genau einzugrenzen. Und da helfe ich mir dann immer mit Wittgenstein und sage, naja, in der Dämmerung ist es schwer zu unterscheiden, ob jetzt noch Nacht ist oder schon Tag. Daraus folgt aber nicht, dass die Begriffe Tag und Nacht unscharf sind. Ja? Also wir haben bestimmte Extreme, wo wir sagen, also da ist sicherlich keine Religion, nicht mehr die Religion, von Religion die Rede. Und es gibt bestimmte Formen, da wollen wir uns, also da reden wir bestimmt von Religion. Also deshalb sind natürlich institutionalisierte, sichtbare Formen von Religion, die jeder so Religion nennen würde, wie Christentum, Islam, Judentum. Das sind immer sozusagen dann auch die Bezugspunkte des Diskurses, weil darauf können sich alle verstehen. Also mindestens das ist ja wohl Religion. Okay, also damit ist gesagt, dass mindestens für die Mehrheit der Religionen, wenn wir von religiösen Phänomenen sprechen, wir an Institutionen und Praktiken denken, die mindestens auch so etwas wie Doktrinen, Überzeugungen, Lehren, Weltinterpretationen ausbilden. Aber dann ist klar, dass wir auch hier von der Familie reden. Also mindestens die drei monotheistischen Religionen, ich würde auch natürlich Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus, andere dazu zählen. Also mindestens die drei monotheistischen, aber sicher auch andere Religionen bilden in dem Sinn Lehren aus. Dort werden Überzeugungen formuliert, dort wird gelehrt, dort gibt es eine Lehrtradition, dort gibt es Gelehrte, die sich darum kümmern, Gedanken machen, ob es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen einzelnen Lehren, was folgt, was aus der Lehre A folgt, wenn man sie akzeptiert hat. Also ich würde sagen, für die Mehrheit der Religionen, an die wir so denken, wenn wir das Wort Religion hören, trifft diese Idee zu, dass Religionen zumindest zentriert sind um Doktrinen und Lehren. Ja, dann kann man immer noch fragen, also sind die Lehren nur so etwas wie die Spitze des Eisberges, also artikulieren sie etwas, was den Lehren eigentlich vorausgeht, Praktiken, Erfahrungen, Überzeugung, oder umgekehrt sind die Lehren der Angel, um den sich alles dreht. Also wird erst eine Lehre verkündet, die leuchtet dann einem Menschen ein und die religiöse Praxis antwortet dann auf diese Lehre. Darüber kann man sich streiten, aber dass für die Mehrheit der uns bekannten Religionen Lehren eine zentrale Rolle spielen, ich glaube, das ist offensichtlich. Und es ist klar, dass Herr Lindbeck, auch wenn er jetzt christlicher Theologe ist, da nicht nur an das Christentum zu denken ist. Und gerade auch diese linguistische Perspektive soll das ja klar machen. Also was eine religiöse Rede ist, soll gar nicht so sehr über ihren Inhalt bestimmt werden. Also welche Eigenschaften Gott hat oder so, sondern soll über die Funktion, über die konstitutive, regulative Funktion, die eine bestimmte Lehre für eine Religionsgemeinschaft hat. Also, sagen wir, gesagt wird so allerlei, meinetwegen im religiösen Raum, aber zum Lehrbestand gehören diese Aussagen, die eine zentrale, konstitutive Funktion für dieses religiöse Leben. Okay, weitere Rückfragen, Einwände? Okay, dann mach ich. So. Ja, bitte, Entschuldigung. Ja.
Also nicht das Klima, die politische Perspektive, da kommt man doch nicht dran vorbei, dass man diese Sprache kritisiert und sagt, das kann nicht so sein. Auch wenn die sich so unterhalten und alle dieselbe Sprache sprechen, deswegen ist die doch nicht unfehlbar. Das heißt, sie kann doch angegriffen werden, die wird sicherlich auch angegriffen. Das heißt, was mich wundert, ist, dass diese Hoheitsansprüche der einen wie der anderen Seite, dass die eine so große Rolle spielen, dass wenn man das aufgeben würde und sagen würde, die Linie Naturwissenschaftler mischen uns da nicht ein, die anderen auch nicht, wäre da nicht viel mit geholfen?
Ja, ja, würde ich auch sagen, wäre mit viel geholfen, aber unser Diskurs ist ja angestachelt durch eine sehr populär und auch wirkmächtig gewordene Position, Dawkins und andere, die sagen, diese Trennung ist gerade nicht hilfreich. Das sieht an der Oberfläche aus wie ein netter Kompromiss und eine schöne Friedensstiftung innerhalb der Kultur, ja, ist aber ein fauler Frieden. Also ein Frieden, der dadurch, denken Sie mal an diesen Vorwurf mit der, oder im Vergleich mit der Peace-Politik, ist ein fauler Frieden, der damit erkauft wurde, dass dem Aggressor hier, also dieser kranken und irren Religion, viel zu viel Einfluss im Bereich der Öffentlichkeit und Wissenschaft eingeräumt wurde. Und jetzt ist also meine Strategie zu sagen, ist das jetzt wirklich nur Gewohnheit oder Denkfaulheit oder Angst oder Macht, die uns dazu veranlasst, an dieser Unabhängigkeitsthese und dieser Trennung festzuhalten, oder gibt es gute Argumente dafür? Und eine oder zwei Familien von Argumenten der Unabhängigkeit der Trennung habe ich versucht zu referieren im Anschluss an Bau. Also methodisch gesehen sind Religion und Naturwissenschaft unterschiedliche Weltzugänge und Vollzüge. Deshalb sind sie zu unterscheiden. Und man kann auch sprachphilosophisch, Lindbergh ist hier Barbers herausragendes Beispiel, Unterschiede festmachen. Und die besondere Pointe an Lindbergh, und deshalb findet ihn Barber wohl auch so interessant, ist, er sagt, ja, es kommt darauf an, mit welcher Art sprachphilosophischer Hintergrundannahme ich das deute, was religiöse Lehren und religiöse Überzeugungen sind. Wenn ich sie eben in diesem Sie wollen stark realistischen, propositionalen Sinne verstehen. Also wenn ich sage, religiöse Lehren formulieren Behauptungen, Aussagen über Sachverhalte, über sozusagen unabhängig existierende Sachverhalte, dann komme ich notwendigerweise immer wieder in Konflikt mit jener sozusagen kulturellen Institution, die eigentlich die Autorität hat im Formulieren und Nachprüfen von Aussagen über Sachverhalte, nämlich den Naturwissenschaften. Also nochmal um das klassische Beispiel nochmal zu reiten, wenn ich den Sinn von Schöpfungserzählung verstehe als harte Tatsachenbehauptung, als Aussagen über etwas, was wirklich sozusagen geschehen ist bei der Entstehung der Arten und bei der Entstehung der Welt, dann komme ich natürlich notwendigerweise mit diesem stark realistischen Verständnis von Schöpfung in Konflikt mit naturwissenschaftlichen Theorien. die andere Strategie zu sagen, naja, bei dem Schöpfungsbericht, da geht es überhaupt nicht um Sachverhalte in der Welt, sondern da geht es nur um innere Aussagen oder Symbolisierung innerer Zustände. Da will ein Mensch oder derjenige, der das erzählt hat, nur sagen, hab keine Angst, das Leben hat einen Sinn und die Welt ist so, wie sie ist, nicht zufällig entstanden, sondern letzten Endes gewollt worden und du bist auch so gewollt worden. Das ist ein Ausdruck der Trosterfahrung. Dann, so die Befürchtung von Lindbeck, geraten wir in das andere Extrem der Beliebigkeit. Denn dann kann über sozusagen die Angemessenheit und Unangemessenheit auch nicht mehr gestritten werden. Also der eine nimmt dann diesen Schöpfungsmythos, der andere nimmt jenen Mythos. Hauptsache es funktioniert und Hauptsache es tröstet und beruhigt uns, gibt uns eine Möglichkeit mit den Kontingenzen der Tatsache des in die Welt geworfenseins umzugehen. Und der dritte Weg, den Lindberg versucht zu gehen, sagen, es gibt Kriterien der Überprüfung, nämlich bestimmte Aussagen haben eine regulative Kernfunktion für eine bestimmte Diskursgemeinschaft. Daran erkennt man ihren Wert und dann kann gestritten werden. Also kann, sozusagen könnte man die Schöpfungslehre aus dem Lehrbestand von Judentum, Christentum, Islam herauslösen, ohne dass das ganze Lehrsystem kollabieren würde, ja oder nein. Daran sozusagen entscheidet sich die Angemessenheit. Ja. So ähnlich wie sozusagen in der Rechtsdogmatik. Also da gilt ein Gesetz oder ein Grundgesetz ja auch nicht nur deshalb, weil es irgendeinen Sachverhalt repräsentiert, der außerhalb des Rechtssystems existiert, sondern weil dieser Satz für dieses Rechtssystem konstitutiv ist und für die daran hängende Rechtsdogmatik. Also so ist die Auffassung. Nochmal, es kann Kriterien der intersubjektiven Überprüfung religiöser Lehren geben, so Lindbeck, aber diese Kriterien der intersubjektiven Überprüfung sind keine Kriterien des objektiven Realismus. Also die Wahrheit oder der Geltungsanspruch religiöser Überzeugung bemisst sich nicht an ihrer Kraft, existierende Sachverhalte darzustellen. Nur wenn ich sie in diesem strengen Sinn verstehe, also wenn ich Religion verstehe als eine quasi Naturwissenschaft, als eine Menge von Sätzen, die etwas über die Welt an sich sagen, dann gerate ich natürlich in den Konflikt mit den Naturwissenschaften. Okay, aber lässt sich diese Unterscheidung, dieser Vorschlag, dieser schiedlich-friedliche Vorschlag wirklich halten? Wir können auf jeden Fall sehen, anhand dieser sprachphilosophischen und methodologisch vorgeschlagenen Unterscheidung und Rechtfertigung, also Rechtfertigung der Unabhängigkeit von Religion und Naturwissenschaften, welche Annahmen man machen muss, um eben diese Unabhängigkeit zu rechtfertigen. Also, wenn man zurückgeht auf Dawkins jetzt, man kann die Einwände gegen die sogenannte Noma-Auffassung, gegen die Auffassung von der Trennung oder Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft nun genauer verstehen als Einwände eben gegen genau diese methodologischen und sprachtheoretischen Unabhängigkeitsthesen. Also wenn ich einen Schritt zurückgehen würde, ich will sozusagen den philosophischen Gehalt der Kritik von Dawkins an der Unabhängigkeitsthese überprüfen, indem ich sage, ja, Dawkins lässt sich verstehen als eine Kritik an der methodologischen Argumentation für die Unabhängigkeit von Religion und Naturwissenschaft und als Kritik an der sprachphilosophischen Argumentation für die Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft. Die Kritik der Unabhängigkeitsthese lässt sich deshalb, wenn wir genauer hinschauen, so glaube ich, in metaphysische und in epistemologische oder erkenntnistheoretische Einwände unterteilen. Der zentrale metaphysische Einwand, um damit zu beginnen, die Konzeption einer Arbeitsteilung von Religion und Naturwissenschaft, lautet, dass beide Wissensbereiche eben mit widerstreitenden ontologischen Annahmen verknüpft sind. Also es hilft nicht, sozusagen die unterschiedlichen Einstellungen, die unterschiedlichen Sprachen zu konstatieren. Man muss am Ende des Tages gewissermaßen dann doch einsehen und feststellen, dass Religion und Wissenschaft unterschiedliche und letztlich eben widerstreitende Annahmen machen, ontologische Annahmen, also Annahmen darüber, was es gibt und was es nicht gibt. Denn die unterschiedlichen Methoden und Sprachen beziehen sich nach diesem kritischen Einwand immer auf eine gemeinsame und einheitliche Realität. Also es mag ja sein, dass es unterschiedliche Weltzugänge gibt und auch unterschiedliche Methoden sozusagen der Verarbeitung dessen, was einem in der Welt widerfährt. Es mag auch unterschiedliche Sprachformen und Sprachvollzüge geben. Es mag sein, dass es eben das Propositionale, das Linguistische und das Expressive und vielleicht noch weitere Sprachformen gibt. Aber letztlich beziehen sich alle diese unterschiedlichen Weltzugänge und all diese unterschiedlichen Sprechweisen doch auf eine gemeinsame und einheitliche Realität. Also wer letztlich nicht sozusagen in einen radikalen, schlechten Pluralismus, wenn Sie wollen, oder radikalen Relativismus verfallen will, der sagt, es gibt dann halt so viele Welten, wie es Sprachen gibt und so viele Welten, wie es Methoden gibt, sondern jemand, der sagen möchte, diese Einwanderung erstellt dann die meisten von uns, würden das sagen, all diese verschiedenen Methoden, all diese verschiedenen Sprachen beziehen sich doch letztlich auf eine von uns gemeinsam geteilte Welt. Der muss dann einsehen, dass in all ihrer Unterschiedenheit die verschiedenen Sprachen und Zugänge doch letztlich ontologische Annahmen machen, also Annahmen machen darüber, was es gibt und was es nicht gibt. Also unterschiedliche Methoden und Sprachen beziehen sich nach dieser Auffassung letztlich immer auf eine gemeinsame und einheitliche Realität. Da ist der Hinweis auf die unterschiedlichen Methoden und Sprachfunktionen nicht ausreichend, um eine Trennung der oder Unabhängigkeit der beiden Bereiche Religion und Wissenschaft zu behaupten. Dieses Plädoyer gerade für eine propositionale Auffassung der religiösen Rede, also dass doch auch religiöse Überzeugungen, Doktrinen etwas behaupten, etwas sagen, darüber sagen, was der Fall ist, gerade diese propositionale Auffassung der religiösen Rede hat sich, um das mal in Klammern zu sagen, in der gegenwärtigen religionsphilosophischen Diskussion stark ausgeprägt. Also in den letzten Jahren ist in der religionsphilosophischen Debatte, gerade auch unter dem Einfluss der analytischen Religionsphilosophie, eine zunehmende Tendenz zu einer realistischen Deutung religiöser Rede zu beobachten, also die Auffassung, dass letztlich religiöse Auffassungen wissenschaftsanalog zu verstehen sind, dass sie einen Gehalt haben. Also dass über Gott reden, über Schöpfung reden, über Lösung reden, die Rede von etwas ist, was der Fall ist, könnte man sagen. Und dieser Zug zu einem Realismus in der Auffassung religiöser Sprache wird letztlich auch durch die Überlegung motiviert, dass der religiöse Glaube ohne eine solche realistische Metaphysik, also religiöser Glaube redet über etwas, was es gibt, was der Fall ist, dass ohne solch eine realistische Metaphysik letztlich der Glaube dem Projektionsverdacht, so wie wir ihn bei Feuerbach kennengelernt haben, ausgeliefert ist. Der religiöse Glaube, so das Argument des religionsphilosophischen Realismus, beruht eben wesentlich auf der Annahme, dass es zum Beispiel einen Gott gibt, der von menschlichen Vorstellungen unabhängig ist. Und deshalb enthalten religiöse Überzeugungen ein nicht reduzierbares, konstatives Element. Religiöse Aussagen müssten, wenn sie rational sind, eben auch als Behauptungen über Sachverhalte verstanden werden, und nicht nur als Appelle oder Berichte über innere Zustände. Und diese realistische, oppositionale Auffassung im Sinne Lindbergs, die realistische Auffassung religiöser Rede, führt dann, zumindest der Tendenz nach, zu einer Konkurrenz von Religion und Wissenschaft. Unterstellt man nämlich, dass moderne Naturwissenschaften mit einer naturalistischen Haltung verbunden sind, so scheinen den religiösen Überzeugungen ontologische Annahmen zugrunde liegen, die eben mit den metaphysischen Annahmen moderner Wissenschaft unvereinbar sind. Also insofern eine naturalistische Haltung notwendig mit einer monistisch-materialistischen Metaphysik verbunden zu sein scheint. Was es gibt, sind die materiellen Gegenstände, die Gegenstand von Beobachtung, öffentlich zugängliche Daten, wiederholbare Beobachtungen, zugänglich ist, diese materialistische Metaphysik, die auch monistisch ist, also es gibt nur die materiellen Dinge, eine solche Metaphysik lässt dann natürlich keine Annahme für eine konkurrierende Metaphysik, in der es immaterielle Gegenstände gibt, wie zum Beispiel einen Gott. Diese Konkurrenz wird deutlich, wenn man die naturalistische Lesart der drei klassisch-metaphysischen Ideen, also Welt, Seele, Gott, einer religiösen Deutung gegenüberstellt. So setzt die Auffassung von der Welt als Schöpfung, wenn man sie eben realistisch versteht, als eine Aussage über den Sachverhalt, die Auffassung von der Welt als Schöpfung eines transzendenten Schöpfers eben, offensichtlich eine dualistische Metaphysik voraus. Es gibt die Welt und etwas, was von der Welt radikal unterschieden ist, und das scheint sich eben der materialistischen, monistischen Metaphysik, wie sie einer modernen, naturalistischen Auffassung zugrunde liegt, zu beißen. Ähnliches gilt, wenn Sie wollen, für die traditionelle Auffassung der Metaphysik der Seele, dass das Seelische, das Seelenleben durch etwas bestimmt ist, was sich nicht auf Materielles reduzieren lässt. Und es ist nicht zuletzt die mit dem Theismus verbundene Erlösungshoffnung, wenn wir das mal als Beispiel jetzt hier traktieren wollen, welche der Tradition nach eine dualistische Auffassung von Leib und Seele nahelegt. Also der Dualismus, dass es zwei Arten von, wenn Sie wollen, ontologischen Bereichen gibt, das Materielle und das Immaterielle. Der Dualismus scheint für die monotheistischen Religionen gewissermaßen die natürliche Ontologie zu sein. Also einerlei kommt jetzt die religiöse Erlösungshoffnung eher im Sinne der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, das wäre ja wirklich streng dualistisch. Es gibt eine sozusagen unzerstörbare Seelensubstanz, die nicht auf Materialität reduzierbar ist. Also ob man so religiöse Erlösungshoffnung verstehen will oder ob man eher sagt, es ist leibliche Auferstehung, es gibt ja keinen unzerstörbaren Kern, sondern es wird eben sowas wie personale Identität auch nach dem Tod restituiert. Es scheint doch gewissermaßen eine Art Leib-Seele-Dualismus unverzichtbar zu sein, wenn man sozusagen die religiöse Erlösungshoffnung nicht nur in einem symbolischen, sondern in einem realistischen Sinn verstehen will. Also die kategoriale Unterscheidung zwischen Geist und Natur, die auch für die Lehre von der Auferstehung, nicht nur für die Lehre von der Unsterblichkeit wichtig ist, eine solche kategoriale Unterscheidung zwischen Geist und Natur, zwischen materiellem und immateriellem, scheint doch unvereinbar zu sein mit, wenn Sie wollen, einer materialistischen oder naturalistischen Auffassung des Mentalen, des Geistigen, die eben den Geist auf physikalische Phänomene reduziert oder im Geistigen bestenfalls ein Epiphänomen des Physikalischen sieht. Und schließlich werden natürlich auch die herkömmlichen Bestimmungen der Natur Gottes, also nicht nur was die Welt ist und was die Seele ist, auch die traditionell religiösen Auffassung, was eigentlich Gott ist, werden durch eine Ontologie in Frage gestellt, die eben nur physikalischen Gegenständen Realität zuerkennt. Unter naturalistischen Voraussetzungen kann doch offensichtlich die Existenz eines Gottes jenseits der physikalischen Welt nur schwer gerechtfertigt werden. Der traditionelle Theismus, obwohl philosophisch oder theologisch verstanden, also als philosophische Lehre von Gott oder theologische Lehre von Gott, betrachten zumindest traditionell eben Gott ja als eine Entität, der Wissen und Wille zugeschrieben wird. Also Gott ist ein personales Wesen, ein rein geistiges Wesen. Gott besitzt eine Personalität, die nicht an Materialität gebunden ist. Und diese klassische Vorstellung eines Gottes, der immateriell ist, aber zugleich personal, also ein wissendes und wollendes Wesen, wird eben systematisch durch naturalistische Positionen untergraben, die eben das Auftreten mentaler Zustände, Willen und Wissen an physikalische Zustände bringen oder sogar mit ihnen vollständig identifizieren. Also Personalität und Geistigkeit Gottes, wenn das zum traditionellen Glaubensbestand gehört, auch zum traditionellen philosophischen Lehrbestand darüber, was Gott sein könnte, Personalität und Geistigkeit Gottes können nicht vollständig mit Materie oder physikalischen Phänomenen identifiziert werden. In Kürze, das Gottesbild des traditionellen Theismus scheint eben gerade eine ontologische Unterscheidung zwischen dem Geistigen und dem Materiellen vorauszusetzen. Scheinen, wenn wir traditionelle Gottesauffassungen, traditionelle religiöse Doktrinen ernst nehmen wollen, explizieren wollen, auch auf diese realistische Deutung festgelegt, und damit scheinen wir festgelegt zu sein auf eine dualistische Ontologie. Auf die ontologische Annahme, dass es Geistiges gibt in Unabhängigkeit, in Unterschiedenheit vom Materiellen. Wenn auf der anderen Seite der Naturalismus, die metaphysische Auffassung, die vielen wissenschaftlichen Einstellungen zugrunde liegt, richtig ist, also wenn es nur die materielle Welt gibt, knapp gesagt, wenn der Naturalismus richtig ist, dann ist das traditionelle theistische Verständnis eben falsch. die ontologischen Verpflichtungen, die mit dem naturalistischen Weltbild einhergehen und die ontologischen Verpflichtungen, die mit dem theistischen Gottesbild einhergehen, legen die jeweiligen Anhänger offensichtlich auf widerstreitende und unvereinbare ontologische, metaphysische Annahmen fest. Also das ist die erste Diskussionsrunde, wenn Sie wollen, die metaphysische Tiefendimension, also gesagt, jener Kritik, wie sie Dawkins vielleicht etwas mit leichter Hand geäußert hat, nämlich die Unabhängigkeitsthese lässt sich nicht so einfach aufrechterhalten, weil, wenn man genauer hinschaut, sind die Anhänger traditioneller Religiosität auf eine dualistische Ontologie festgelegt, die mit der monistisch-materialistischen Ontologie moderner Naturwissenschaften in Konflikt steht. Eine Möglichkeit nun, diesen Konflikt zwischen eben einer naturalistischen und, wenn Sie wollen, theistischen oder religiösen Ontologie zu entschärfen, besteht wiederum in einer Unterscheidung, wie wir sie schon im Titel des Atheismus insgesamt kennengelernt haben, nämlich in einer Unterscheidung zwischen einem methodischen und einem metaphysischen Naturalismus. Also man kann sagen, in der Tat, wenn ich in metaphysischer Hinsicht auf den Naturalismus festgelegt bin, um sauber Naturwissenschaften zu betreiben, dann bin ich auf eine Ontologie festgelegt, die im Widerspruch steht oder zumindest zu stehen scheint, zu jener Ontologie, auf die ein religiöser Mensch festgelegt ist. Nun könnte ja eben ein Vorschlag sein, und der wird auch erhoben, dass man sagt, ja, Naturwissenschaften sind auch dann möglich, ohne sich explizit auf eine solche metaphysische, naturalistische Annahme festzulegen. Es genügt ein methodischer Naturalismus. Was soll das heißen? Also, das ist eine Auffassung, die etwa folgende Überlegung ins Spiel bringt. Es mag zwar sein, dass die Religion auf eine dualistische Ontologie angewiesen ist oder zumindest zu einer Metaphysik intendiert, die nicht rein materialistisch ist. Damit wäre aber die Unwissenschaftlichkeit und die Irrationalität einer solchen Auffassung noch nicht gezeigt. Denn es wurde ja noch nicht die These widerlegt, so einige Autoren, die ich gleich nennen werde, es wurde ja noch nicht die These widerlegt, dass unterschiedliche metaphysische Annahmen mit moderner Wissenschaftlichkeit vereinbar sind. Also wer sagt denn, dass sozusagen die Akzeptanz der Methoden der modernen Naturwissenschaft nur möglich ist unter der Bedingung der Akzeptanz einer bestimmten Metaphysik? Also wer sagt denn, dass moderne Naturwissenschaft nur möglich sei unter der Festlegung auf eine monistische, naturalistische Ontologie? Alles, was man braucht, alles, was man akzeptieren muss, um gewissermaßen sauber moderne Naturwissenschaften zu betreiben und ihre Autorität zu akzeptieren, ist die Akzeptanz eines methodologischen Naturalismus. Dass man in wissenschaftlicher Hinsicht eben keine jenseitigen, immateriellen Entitäten annimmt und ihnen kausale Wirksamkeit zuspricht. Die Akzeptanz moderner Wissenschaftlichkeit besteht nach dieser Auffassung nicht darin, dass ich eine bestimmte Metaphysik, eine bestimmte Ontologie übernehmen muss, also eine bestimmte Auffassung darüber, was es denn jetzt wirklich gibt und nicht gibt, sondern Wissenschaftlichkeit oder Akzeptanz moderner Wissenschaftlichkeit besteht darin, dass ich einen bestimmten Habitus einnehme, eine bestimmte Haltung, bestimmte Praktiken der Überprüfung und der Rechtfertigung von Überzeugung eben für legitim halte und andere nicht. Dieser These zufolge besteht Wissenschaftlichkeit eben in einem bestimmten Habitus. Wissenschaftlichkeit, so ein methodischer Naturalismus, ist mit unterschiedlichen metaphysischen Optionen kompatibel. Also so ist beispielsweise die Unvereinbarkeit von Evolutionstheorie und Dualismus nicht zwingend gegeben. Also evolutionäre Darstellung ist genetisch, nicht metaphysisch. Materielle Bedingungen anzugeben, unter denen biologisch identifizierte menschliche Lebewesen entstehen, lässt die Frage offen, ob diese ihre Beschaffenheit rein materiell ist oder nicht. Also die Frage, welche metaphysischen Positionen man einnehmen sollte, um die impliziten ontologischen Auffassungen der Religion als rational und kohärent auszuweisen, ist von der Frage zu unterscheiden, ob sich Religion und Wissenschaft vereinbaren lassen. Robert Audi, einer der bekannten Erkenntnistheoretiker unserer Zeit, hat dieses Verständnis, dieses methodologische, naturalistische Verständnis von Wissenschaftlichkeit so charakterisiert, es handelt sich dabei um die Anerkennung der erkenntnistheoretischen Souveränität der Wissenschaft. Damit meint er, Zitat, grob gesprochen eine Überzeugung, für die erstens die wissenschaftliche Methode das Paradigma einer rationalen Wissenssuche ist. Also die Wissenschaften sagen uns, geben uns das Bild vor, was unter einer rationalen Suche nach Wissen zu verstehen ist. Also das heißt methodologisch Naturalist sein, anzuerkennen, dass die wissenschaftliche Methode das Paradigma der rationalen Wissenssuche ist. Und für die zweitens, ich fahre fort, die Wissenschaften die einzige autoritative Quelle allgemeinen empirischen Wissens darstellen. Wobei empirisches Wissen jegliches Wissen oder jegliche gerechtfertigte Überzeugung über die Welt einschließen soll. Das heißt, in einer entsprechenden Metaphysik bestünde dann die Verpflichtung, Entitäten nur dann als real gelten zu lassen, wenn prinzipiell eine bestimmte Art von Wissen über sie erworben werden kann, nämlich ein Wissen, das den epistemologischen Standards der Wissenschaft gehorcht. Nur dann sollen wir behaupten, können wir sozusagen wissenschaftlich oder in der Form des rationalen Wissens behaupten, dass bestimmte Gegenstände existieren, wenn wir dieses Wissen nach Standards erworben und gerechtfertigt haben, die den Standards der modernen Wissenschaft gehorchen. Diese maßgebliche Autorität der Wissenschaft, die Souveränität der Wissenschaft, wie Audi sagt, wird aber zunächst einmal eben erkenntnistheoretisch und methodisch verstanden und nur in einem abgeleiteten Sinn metaphysisch. Also die mit der Wissenschaftlichkeit einhergehenden ontologischen Verpflichtungen, so Robert Audi, müssen nicht zwangsläufig exklusiv materialistisch sein. Man muss sich nicht, so Audi, dem philosophischen Naturalismus verschreiben, um in der wissenschaftlichen Forschung das richtige Instrument zur Beantwortung jener Fragen zu sehen, die in das Ressort der Wissenschaft fallen. Also man kann durchaus die Souveränität der wissenschaftlichen Methode als das Paradigma rationaler Wissenssuche und Begründung anerkennen, ohne damit sich festzulegen auf eine philosophische Hintergrundannahme, nach der es eben nur jene Gegenstände gibt, die Gegenstände der Erforschung der Naturwissenschaften werden können. Wir hatten allerdings letzte Woche schon gesehen, dass diese Strategie der ontologischen Enthaltung bei einer gleichzeitigen Differenzierung der Methoden von Wissenschaft und Religion den neuen Atheismus, wie ihn Dawkins und andere vertreten, nicht überzeugen. Dawkins hat bestritten, dass die Anerkennung der epistemologischen Souveränität der Wissenschaft von der ontologischen Verpflichtung auf einen metaphysischen Physikalismus oder Materialismus entkoppelt werden kann. So behauptet Dawkins, dass eine Welt, in der Gott eben existiert, sich grundlegend von einer Welt ohne Gott unterscheidet. Also das heißt, sämtliche Inhalte der Religion werden legitime Gegenstände der naturwissenschaftlichen Betrachtung. Er versteht das Diktum von der Souveränität der Wissenschaft eben im Gegensatz zu Audi auch in einem ontologischen Sinne. Damit interpretiert er die Frage nach der Existenz Gottes und dann kann man erweitern, die Frage nach, was die Seele ist, was Welt ist, was Normen sind, was Gründe sind, versteht er als Fragen, die mit den Methoden der Naturwissenschaft entschieden werden können. Also das ist ein offener Streit. Philosophen wie Robert Audi würde sagen, man kann die Souveränität der Naturwissenschaft sozusagen als Rollenmodell des Wissens anerkennen, ohne sich auf eine naturalistische Metaphysik festlegen zu lassen. Das bedeutet aber natürlich, dass alle Aussagen, auch alle Existenzaussagen, letztlich ihr Maß daran finden, was nach den Methoden der Naturwissenschaften über Sachverhalte gesagt werden kann. Nun, selbst wenn ich diese Unterscheidung akzeptiere, also wenn ich die Seite Audis einnehme gegen Dawkins und sagen, ich kann an der Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Methodologie von der materialistischen Metaphysik festhalten und kann daher eine gewisse Unabhängigkeit von Naturwissenschaften und Religion sehen, bleibt dann doch noch ein erkenntnistheoretischer oder epistemologischer Einwand gegen das Noma-Modell bestehen, den ich dann jetzt auch noch referieren will. Also das ist der, ein weiterer Zug, ein weiterer Kritikpunkt, der von Dawkins gesetzt wird. Dieser Einwand, der stärker erkenntnistheoretische Einwand, der sagt, selbst wenn ich Audi diese Unterscheidung schenke, dann sage die Festlegung auf einen methodologischen Naturalismus impliziert natürlich die Festlegung auf einen ontologischen Materialismus. Selbst wenn ich ihm schenke, dann gibt es auch einen erkenntnistheoretischen oder methodologischen Unterschied zwischen Religion und Naturwissenschaften, die letztlich der letztlich zu einem Konflikt führt, der nicht im Sinne von Unabhängigkeit oder Bereichsabgrenzung schiedlich friedlich gelöst werden kann. Und dieser Einwand stützt sich auf die Auffassung, dass religiöse Überzeugung und Haltung zwangsläufig dogmatisch und kritikunfähig sei. Also auch schon auf dem Bereich der Methodologie gibt es einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen Religion und Naturwissenschaft als Haltung, denn Religionen sind prinzipiell nach dieser Auffassung dogmatisch und kritikunfähig. Religiöser Glaube ist per se autoritätshörig und geprägt durch blinden Gehorsam. Wir hatten das letzte Mal schon gesehen, dass Dawkins der Meinung ist, dass deshalb bereits ein gemäßigter Glaube in letzter Instanz dem Fundamentalismus und Fanatismus zugutekommt. Ich habe einen Punkt genannt, den Dawkins macht, dass zum Beispiel die Anschläge vom 11. September 2001 nur deshalb möglich waren, weil die Attentäter wirklich überzeugt waren, so Dawkins jedenfalls, nach ihrem Tod als Märtyrer in das Paradies zu gelangen. Diese religiöse Überzeugung, welche die Voraussetzung dieser Gesinnung bildet, hätte überhaupt nur verbreitet und akzeptiert werden können, weil die moderne Gesellschaft diesen Glauben, der offensichtlich im Widerspruch zu ihren wissenschaftlichen Prinzipien steht, als harmlos einstuft und toleriert. Also das Argument von der schiefen Ebene, also einfach zu sagen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, naja, religiöser Glaube, der ist so ein bisschen spinnert, ein bisschen deppert, das ist ein bisschen schräg, das ist ein bisschen provinziell, aber lass sie doch, solange sie aus diesem Glauben nicht sozusagen eine Konsequenz ziehen, sozusagen gewalttätige Handlungen zu ziehen, das ist ja nur eine kleine Minderheit, warum soll aufgrund bestimmter Taten einer Minderheit eine ganze Gesinnung verboten werden? Und Dawkins ist da eben scharf und sagt, ne? Das heißt, zu tolerant, zu lasch mit dem Aggressor umgehen. Religion ist überhaupt in sich schon so verfasst, dass sie diese Tendenz letztlich zur Intoleranz, zur Gewalttätigkeit hat, weil sie prinzipiell, methodisch, also unabhängig von den ontologischen Annahmen, unabhängig, was da inhaltlich geglaubt wird, was der Fall ist, sondern sie methodisch von der Haltung her intolerant ist, wesenhaft gewissermaßen, weil sie gegenüber Kritik, kritischer Prüfung und Fallibilismus immun ist, weil die religiöse Haltung, der religiöse Glauben sozusagen prinzipiell durch Autoritätshörigkeit und blinden Gehorsam geprägt ist. Also, religiöser Glaube stiftet Gewissheit, so das Bild von Dawkins und im Folgenden durchaus eine ganze Reihe von Kritikern der Religion, die Gewissheit des religiösen Glaubens widerspricht in methodischer Hinsicht der modernen Wissenschaftlichkeit, weil die moderne Wissenschaftlichkeit eben geprägt ist durch Prinzipien der Kritik, des Fallibilismus, der Überprüfung, des Sistierens von Existenzannahmen, des Hypothetisierens des Glaubens, das haben wir bei Nietzsche kurz gehört. Also würde in der Konsequenz eine solche irrationale Einstellung, und das ist Glauben per se, prinzipiell, Glauben ist sozusagen in methodischer Hinsicht gekennzeichnet durch blinden Gehorsam und Autoritätshörigkeit. Also würde Glauben in Konsequenz die Prinzipien moderner Wissenschaftlichkeit und die Grundlagen moderner politischer Toleranz gefährden. Mit der epistemologischen Grundlage einer Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft entfallen gleichzeitig die politischen Gründe, eine im Widerspruch zu den ontologischen Grundannahmen und epistemischen Prinzipien der Wissenschaftlichkeit stehende Religiosität zu dulden. Also kurzum, das, was Audi vorgeschlagen hat, nochmal die Unterscheidung zwischen Verpflichtung auf den methodologischen Naturalismus im Unterschied zum ontologischen Naturalismus, lässt sich ja nochmal illustrieren, eben an diesem Standardbeispiel von Kreationismus und Kreationismus und Evolutionstheorie. Die Frage, sollen sozusagen Anhänger der Evolutionstheorie, die das aus säkularen oder atheistischen Gründen tun, ein Bündnis eingehen mit aufgeklärten religiösen Menschen. Das lebt ja davon, dass man sagt, ich klammere jetzt aus der Perspektive des Atheisten ein, welche ontologischen Hintergrundannahmen da mein Bündnispartner hat. Also ob da einer jetzt glaubt, es gibt hinter der Welt noch eine Überwelt, es gibt noch einen Gott jenseits der Welt. Wichtig ist für mich jetzt im Erreichen des politischen Ziels, im Biologieunterricht soll die Evolutionstheorie gelehrt werden, Punkt, und nicht die Schöpfungslehre als eine konkurrierende Theorie. Wichtig ist für mich nur als Atheist, dass der religiöse Mensch sich verbindlich festlegen lässt auf den methodischen Naturalismus. Also in diesem Bereich der Erklärung der Entstehung der Arten akzeptieren wir die Methoden der Naturwissenschaften und sonst nichts. Diese Unterscheidung ist, nochmal Dawkins zufolge, ein Scheinfrieden. Denn das ist von dem religiösen Menschen in bestimmten Kontexten bestenfalls nur taktisch akzeptiert, dieser methodologische Naturalismus. Denn prinzipiell ist die religiöse Haltung eine intolerante, eine kritikunfähige, eine autoritäts- und gehorsamshörige. Und deshalb bedeutet Religion zu tolerieren letztlich prinzipiell immer eine Haltung zu tolerieren, die die Prinzipien der modernen Wissenschaftlichkeit auch in methodologischer Hinsicht untergräbt. Wie kommen wir jetzt daraus? Was lässt sich jetzt da sagen? Nun, eine mögliche Antwort auf diesen behaupteten, notwendigen und unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der wissenschaftlichen Haltung und der religiösen Haltung, also dass die wissenschaftliche Haltung immer fallibilistisch offen ist, mit Hypothesenbildung operiert, während religiöse Überzeugung immer autoritätshörige Festlegung bedeutet. Eine mögliche Antwort könnte so aussehen, dass man betont, dass auch der religiöse Glaube durchaus nicht prinzipiell blind und autoritätshörig ist natürlich, sondern dass auch der religiöse Glaube über Rechtfertigungsgründe verfügt. Und dass es auch für religiösen Glauben eben Gründe gibt, einen epistemischen Bereich, der in erkenntnistheoretischer Hinsicht relevant ist, wenn er auch unterschieden ist von den erkenntnistheoretischen Gründen, die wir für die Wissenschaft akzeptieren. Also es hieße, die Kriterien der rationalen Rechtfertigung von Überzeugung dürfen nicht in einem engen scientistischen Sinn verstanden werden. Also wenn man Kriterien rationaler Rechtfertigung nur im Sinne der empirischen Überprüfung versteht, wenn man das allein mit Offenheit und Kritikfähigkeit identifiziert, dann ist klar, dass Religiosität in diesem Sinne nicht offen, nicht kritikfähig und deshalb prinzipiell irrational ist. Die Frage ist, gibt es auch andere sinnvolle, denkbare Formen der Kritik, der rationalen Rechtfertigung von Überzeugung, eine Form sozusagen des Gebens von Gründen, die nicht ihr Maß und ihr Modell ausschließlich an der empirischen Überprüfung finden. Also man kann aus der Perspektive des neuen Atheismus natürlich den Einwand erheben, und es wird gemacht, dass man Religion vollständig als ein natürliches Phänomen unter anderem betrachten kann. Dann ist religiöser Glaube ein möglicher und legitimer Gegenstand umfassender empirischer Forschung. Religiöser Glaube, auch als epistemische Einstellung, also wie kommen Leute dazu, sowas zu glauben, kann dann auch nochmal naturwissenschaftlich untersucht werden. Und damit wäre eine wesentliche Voraussetzung der Nomathese erschüttert, nämlich dass die Religiosität eine eigene Domäne ist, zu der es sozusagen einen privilegierten Zugang von innen gäbe. Eine prinzipielle Trennung und Aufgabenteilung zwischen Religion und Wissenschaft wäre dann unmöglich. Dann könnte es in der Tat keine friedliche Koexistenz zwischen beiden geben. Also die Unterscheidung und Unabhängigkeit von Religion und Wissenschaft setzt damit den gemeinsamen Boden der politischen, kulturellen Verfassung einer Gesellschaft voraus und die Einheit der psychischen Verfassung einer Person, könnte man sagen, die sowohl religiösen wie wissenschaftlichen Prinzipien folgt. Ohne diese Voraussetzung richtet sich Religion entweder aggressiv gegen die Wissenschaft oder sie akzeptiert deren Standards alternativlos und zerstört sich damit selbst. Also nochmal, der Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft erscheint unausweichlich, wenn man der Unterscheidung zwischen methodologischem und ontologischem Naturalismus nicht folgt. Das würde auch für die Philosophie eben bedeuten, und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, dass die Option der ontologischen Neutralität und damit methodischer Atheismus entfällt. Denn die metaphysische Enthaltsamkeit, die der methodische Atheismus impliziert, wäre dann mit dem Anspruch auf Rationalität nicht vereinbart. Wenn Dawkins recht hat und wenn es keine unabhängige Koexistenz und partielle Kooperation von Religion und Wissenschaft geben kann, dann wird Philosophie ihrem Selbstverständnis als ein Unternehmen rationaler Argumentation nur gerecht, indem sie Religion frontal attackiert. Also es gehört eigentlich zum Selbstverständnis der Philosophie, wenn sie ihre eigene Rationalität, die philosophische Rationalität, im Lichte scientistische Annahmen reformuliert, es gehört zu dem Selbstverständnis, dass sie den methodischen Atheismus, die ontologische Enthaltsamkeit gegenüber der Religion aufgeben muss und diesen sozusagen frontal kritisieren muss. Also die Rechtfertigung eines bloß methodischen Atheismus, wenn man dabei stehen bleiben will gewissermaßen, setzt eine begrifflich gehaltvolle Begründung der Unabhängigkeit von Wissenschaft und Religion voraus. Und damit die Bestimmung der Möglichkeit und Grenzen ihrer Kooperation. Aber kurz gesagt, von der Beantwortung der hier genannten metaphysischen Fragen, also Frage, ob es einen methodischen Atheismus geben muss oder ob eine Philosophie, die konsequent ist, im Lichte der modernen Naturwissenschaft nicht klar ontologisch atheistisch sein muss. Von der Antwort auf diese Fragen hängt eben davon ab, wie wir Philosophie verstehen. Und damit aber auch die Rolle der Philosophie gegenüber der Religion. Also ob sie sich sozusagen enthalten soll, ob sie die Einlassbedingungen formuliert, unter denen Religion am wissenschaftlichen Diskurs, an öffentlichen Institutionen, an der Politik teilhaben kann. Also ob die Philosophie gegenüber Religion, wie gegenüber anderen Weltanschauungen, wie ein Schiedsrichter oder wie ein Türsteher vielleicht eher fungiert, oder ob die Philosophie prinzipiell Religion kritisieren sollte, ob also die konsequente philosophische Haltung in einem offensiven, wenn man so will, militanten Atheismus oder einer dezidierten Religionskritik bestehen sollte. Also das wäre sozusagen das, was Dawkins uns sozusagen philosophisch zu denken gibt. Wenn eine Unterscheidung nochmal zwischen einem methodischen und einem ontologischen Naturalismus. Wenn die Unterscheidung zwischen den Sprachen und Methoden der Religion Naturwissenschaft nicht sinnvoll aufrechterhalten werden kann, dann wäre es in der Tat eine Form der Selbstverleugnung von Philosophie, nicht zu einer dezidierten Religionskritik überzugehen. Dann würde aus dieser Nicht-Unterscheidbarkeit der Trennung von Methode und Ontologie, von verschiedenen Sprachen, von Lebenszug und Weltzugängen würde eben folgen, dass die einzig sozusagen rationale, philosophisch, intellektuell legitime Haltung gegenüber der Religion ihre Kritik ist. Okay, also das war jetzt mein Versuch, Ihnen klarzumachen, dass unabhängig von, sagen wir, weltanschaulichen Optionen und unabhängig von Temperamenten, das vielleicht dazu führt, auf die Frage, sollte Religion kritisiert werden, sollte sie unterstützt werden, sollte sie toleriert werden, was unabhängig davon gewissermaßen philosophisch verbunden ist. Also, ich glaube, darauf hat uns Dawkins aufmerksam gemacht, angesichts des großen Einflusses der Naturwissenschaften. Ich glaube wirklich, dass die Naturwissenschaften diese epistemologische Souveränität besitzen mit Audi, dass sie uns das, ja, die Form, den Maßstab für rationale Wissenssuche und Wissensrechtfertigung geben. Wenn man das akzeptiert, diese Leitfunktion der Naturwissenschaften, dann ist die Frage, kann es davon unabhängige ontologische Annahmen, davon unabhängige methodologische Weltzugänge geben, die wir trotzdem rational nennen wollen. Wenn das nicht möglich ist, also wenn das philosophisch nicht sauber gezeigt werden kann, dann scheint in der Tat diese Bereichsunterscheidung von Religion und Naturwissenschaften zusammenzubrechen. Ich hoffe, es wiederholt sich nicht. Okay, dann nehmen wir so ein kleines Störgeräusch. Gut, jetzt sind Sie eingeladen zu Störgeräuschen, also zu Rückfragen und Kritik zu dem bisher Gesagten. Also was ich im letzten Schritt nochmal mit Ihnen erarbeiten wollte, ist eben, dass auch der Ausgang von Dawkins und einigen von vielen zunächst mal aus leicht hingeschriebenen Bestseller sich sehen lässt, mit welchen metaphysischen und ontologischen Hausaufgaben eine philosophische Religionskritik heute konfrontiert ist. Also fragen, wie weit muss man gehen? Wie sieht ein philosophischer Atheismus aus? Heißt das methodische Enthaltsamkeit? Philosophie ohne die explizite Annahme der Existenz Gottes, Philosophie als eine, sagen, als ein Diskurs, der Zulassungsbedingungen, Rationalitätsbedingungen formuliert, die dann die Religion je nach Zuschnitt erfüllen kann oder nicht erfüllen kann? Oder muss Philosophie unter Bedingungen einer naturwissenschaftlich geprägten Kultur nicht ausschließlich und ausdrücklich religionskritisch operieren? Das wäre die Frage.
Nur, ob ich es wirklich verstanden habe, liegt dieser Dawkinschen Theorie letztendlich der naturalistische Fehlschluss von Hume zugrunde?
Das müsste man halt sehen, ob es ein Fehlschluss wäre. Der Fehlschluss, also der naturalistische Fehlschluss von Hume, der würde ja darin bestehen, also der von Hume dominante Fehlschluss würde darin bestehen, so wird es normalerweise verstanden, dass man bestimmte Werte dadurch rechtfertigt, indem man auf Naturtatsachen rekurriert. Indem man sozusagen etwas, was kategorial unterschieden ist, miteinander verknüpft.
Also dass das Sein kein Sollen.
Genau, aus dem Sein folgt noch kein Sollen. Der Scientist im strengen Sinne, und wenn man Dawkins als ein Repräsentant dieser Haltung nehmen würde, der würde ja sagen, diese Kritik an dem vermeintlich naturalistischen Fehlschluss lebt noch von einer dualistischen Unterstellung, die wir nicht mehr aufrechterhalten können. Lebt nämlich von der Unterstellung, dass, sagen wir, physikalische Phänomene und mentale Phänomene, etwas, was sich in der Natur ereignet, etwas, was sich im Bewusstsein ereignet, Ursachen, die wir haben, etwas zu tun, und Gründe, die wir haben, um etwas für richtig zu halten, kategorial voneinander unterschieden sind. In einer radikal-scientistischen Einstellung gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Überzeugungen und physikalischen Vorgängen, zwischen Gründen und Ursachen. Also dann ist auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel ethische Überzeugungen bilden und rechtfertigen, ist auch einer streng empirischen Überprüfung zugänglich. Also das ist ja das, was zum Beispiel die moderne Hirnforschung und Kognitionswissenschaft tut. Also wie sich ethische Überzeugungen bilden, das können wir also untersuchen. Ja, dann kommen dann immer die berühmten Beispiele von diesem armen Bahnarbeiter, der nach der Explosion die Stange im Hirn hatte und dann plötzlich nachher in seinem ethischen Urteilsvermögen vollkommen verändert war und eine andere Persönlichkeit hatte. Und sagt, aha, wenn bestimmte Hirnareale geschädigt sind, haben Menschen plötzlich andere moralische Einstellungen. Aha, also sind moralische Einstellungen das Resultat von bestimmten Hirnfunktionen und können damit identifiziert werden. Also sozusagen der Scientismus würde sagen, dieser Einwand vom naturalistischen Fehlschluss nochmal lebt von der Unterstellung, dass sowohl in ontologischer wie methodischer Hinsicht Werte und Tatsachen, Ursachen und Zwecke, Gründe und Verursachung kategorial zu trennen sind. Und das ist eine sozusagen Annahme, die sich angesichts auch des Erklärungserfolges in moderner Wissenschaft so nicht mehr aufrecht. Also mit den modernen wissenschaftlichen Methoden können wir jetzt eben jetzt nicht nur rein biologische Funktionen erkennen im klassischen Sinne, sondern wir können halt auch Funktionen oder Bereiche erkennen und erklären, die man früher sozusagen im Unterschied zur Natur rein geistiges genannt hat. Also auch das Bewusstsein, unser Erleben, unsere Wertbildung, die Art und Weise, wie wir lernen, die Art und Weise, wie wir Wissen produzieren, die Art und Weise, wie Sprache entsteht, das ist sozusagen einer naturwissenschaftlichen Untersuchungen zugänglich, auch die Art und Weise, wie religiöses Bewusstsein entsteht. Ja, und wenn man dann deshalb vor diesem Hintergrund, so das wird ja auch von einigen sozusagen Verteidigern religiöser Überzeugung oder religiösen Lebens, wenn sie wollen, akzeptiert, also wenn das dann stimmt, wenn alles, was es gibt, nur nach Maßgabe solcher scientistischer Grundauffassung überhaupt gerechtfertigt werden kann, naja, dann muss es auch für das Religiöse eine solche scientistische Rechtfertigung geben. Und das kennen ja vielleicht einige von Ihnen, haben Sie davon gehört, das war dann gewissermaßen die pro-religiöse Antwort auf Dawkins. Naja, dann machen wir den Nachweis, dass es Religion gibt und dass die Religion sozusagen wahr und gerechtfertigt ist. Diesen Nachweis erbringen wir dann auch in scientistischer Hinsicht. Also das ist die sogenannte Neurotheologie. Ja. Andrew Newberg, hat ja jemand schon was gehört zur Neurotheologie? Also auch so vor 10 Jahren war das mal auch groß gehypt, ein bisschen weniger vielleicht noch. Also wo man versucht hat, auf eben neurowissenschaftlicher Basis den Nachweis für die Realität religiösen Bewusstseins zu erbringen. Also da waren, glaube ich, franziskanische Nonnen und buddhistische Mönche, waren die Testgruppe. Die sollten dann meditieren und die haben dann so einen Baumwollfaden im Finger. Und in dem Moment, in dem sie im Zustand der tiefsten oder höchsten Versenkung sind, sollten sie kurz mit dem Finger zucken. Dadurch wurde ein Signal ausgelöst. Man muss sagen, Andrew Newberg, der das durchgeführt hat, ist im Hauptberuf Radiologe, also nicht unbedingt Philosoph oder Religionswissenschaftler, auch kein Theologe, obwohl er jetzt als Neurotheologe gefallen ist, das ist Radiologe. Also kurzum, kaum hatten die Nonnen oder die Mönche gezuckt, haben gesagt, hier jetzt Nirvana, hier jetzt Einheit mit dem göttlichen Wesen, kamen also die Assistenten von Newberg eingesprungen, haben denen sozusagen radioaktives Kontrastmittel gespritzt und dann wurden die einem Gehirnscan unterzogen. Und dann hat man festgestellt, dass angeblich, wenn Menschen in diesem Zustand sind, das Orientierungsassoziationsareal in der Großhirnrinde signifikant inaktiv war. Und dass das vergleichbar ist mit dem Zustand, in dem sich Menschen befinden, die Orientierungsprobleme haben. Also Leute, die zum Beispiel, wenn sie in den Raum kommen, sozusagen Schwierigkeiten haben, sich aufs Bett zu setzen oder so. Einfach sozusagen die Grenze zwischen dem eigenen Körper und der Umwelt nicht klar bestimmen können. Also das heißt offensichtlich, wenn ein Mystiker sich in einem Zustand befindet, den er als Zustand der Auflösung der Ich-Welt-Grenzen empfindet, passiert etwas Ähnliches, physiologisch gesehen, wie jemand, der sonstige Orientierungsschwierigkeiten hat. Daraus hat dann Newberg den Schluss gemacht, ja, und das Buch heißt dann Why God Won't Go Away. Also das ist ein Beweis dafür, dass es Gott geben muss, weil ja diesen religiösen Erlebnissen ein reales Substrat entspricht. Was aber natürlich methodisch letztlich darauf hinausläuft, das heißt, wenn jemand religiöse Überzeugungen hat oder wenn jemand innere Erlebnisse hat, die er als religiöse Erlebnisse interpretiert, ist das nur möglich, wenn sein Hirn funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ja, das kann eigentlich nur einer glauben. Genau, das Hirn funktioniert. Mehr ist da nicht gesagt. Und dann mag es natürlich eine statistische Korrelation geben, dass man sagt, bestimmte Überzeugungen können nur gebildet werden oder werden in der Regel gebildet in statistischer Relation mit bestimmten Hirnfunktionen. Das sagt aber ja auch über die Realität des darin angeblich Erlebten wenig aus. Ja? Also wenn ich sage, ich kann feststellen, welche Hirnareale aktiviert werden, wenn jemand Angst hat oder wenn jemand wütend ist, sagt das über die reale ontologische Qualität des Gegenstandes, also ob der sich über eine imaginierte Person aufregt, ob er ein Bild seines Vaters oder sein Bild seines Lokalpolitikers oder ob er jetzt tatsächlich auf eine reale Person gestoßen ist, sagt dieser sozusagen Erregungszustand relativ wenig aus. Aber das ist, so wir wollen, auch durchaus ein Zeichen, dass diese scientistischen Annahmen durchaus auch akzeptiert werden. Und um das Bild jetzt nochmal, was ich aus skurril finde, ein bisschen zu runden, zu den modernen Naturwissenschaften gehört ja natürlich auch, dass sie nicht nur regelmäßig wiederkommende Ereignisse beobachten können, sondern dass sie aufgrund dieser Beobachtung auch Prognosen erstellen können und dass das prognostizierte Ereignis experimentell herbeigeführt werden kann. Und da ist dann interessant, da gibt es in diesem Bereich, gab es auch den, was ist der Michael, glaube ich, jedenfalls Herr Persinger, der dann gesagt hat, na gut, wenn es diese Korrelation gibt zwischen Gehirnzuständen und Bewusstseinszuständen, dann müssen wir die ja nicht nur beobachten können, sondern auch experimentell herbeiführen können. Also durch zum Beispiel Magnetstimulation, zerebrale Magnetstimulation. Und der hat dann tatsächlich so einen manipulierten, mit Magnetschleifen versehenen, schönen knallgelben Motorradhelm gebaut, mit dem dann religiöse Überzeugungen stimuliert werden können, angeblich. Und Dawkins hat sich dem ausgesetzt. Er hat gesagt, ja fein, natürlich bin ich Wissenschaftler. Und wenn das stimmt, was der sagt, dann müssen ja wohl religiöse Überzeugungen, also der Glaube an Gott, der muss ja dann auch erzeugt werden können. Und dann gibt es diese nette Anekdote, dass seine Frau ihn gewarnt hat, mach das bloß nicht, dann kannst du deinen ganzen Bestseller wegschmeißen. Ja, also, ja, wunderbar, kann ich neu schreiben, das wäre ein Ding gewesen. Dawkins jetzt bekehrt im Labor. Und er hat aber wirklich nur ein dumpfes Gefühl und es ist nichts mehr rausgekommen. Man hat dann auch durch Blindstudien festgestellt, dass auch diejenigen, die einen nicht, weil das gehört ja zu solchen genauso wie bei Medikamententests, also Doppelblindstudien macht und mit Placebos und so weiter. Er hat dann festgestellt, dass auch die Hälfte Personen, die beim nicht aktivierten Helm dann den Helm auf hatten in der Kabine, dann auch irgendwelche Erlebnisse hatten. Und in der Regel war es so, wer schon religiös war, hat unter diesem Helm religiöse Erlebnisse gehabt und wenige Atheisten sind nach dem Aufsetzen dieses Helms dann auch religiös geworden. Okay.
Meine Frage hätte jetzt zwei Stufen.
Okay.
Das eine, wenn man jetzt von diesem Experiment ausgeht, mit den Normen und den Buddhisten, und sagt, ja, also die religiösen Erlebnisse haben diese neuronale Grundlage, könnten dann nicht wieder Dawkins-Anhänger kommen und sagen, ja, aber wenn es so ähnliche Hirnzustände sind wie bei desorientierten Personen, ist das doch Beweis, dass alles Humbug ist. Mhm. Und könnten dann nicht wieder, könnte man dann nicht wieder wissenschaftskritisch sagen, das beweist ja diese Beobachtung, dass Dawkins-Anhänger und vielleicht Religionsverteidiger das unterschiedlich auslegen, beweist wieder, dass man nicht ein rein empiristisch-positivistisches quantitatives Paradigma anlegen darf, sondern dass man auch interpretative oder konstruktivistische Wissenserwerbsmethoden berücksichtigen.
Ja, nehme ich gerne auf. Also es würde ja heißen, dass man durch reine Beobachtung allein nicht rauskommt aus dem Streit der Deutung. Also dass bestimmte Vorgänge in der Welt dann gewissermaßen gedeutet werden. Und dann die Frage, sozusagen in der Tat eine rationale und eine philosophische ist, wie man den Streit der Deutungen vermeiden will. Also wenn man sich dann wiederum nicht auf das andere Extrem zurückzieht und sagt, jede Deutung ist Ausdruck von Gewohnheit, hören wir mal dieser Tradition an, die diese Symbole verwendet, oder ist Ausdruck der subjektiven Beliebigkeit, mir gefällt es so zu interpretieren. Nicht? Also wenn zwischen Deutungen gestritten werden können oder mit Gründen unterschieden werden können soll und wenn diese Unterscheidung jetzt aber die Unterscheidung der Deutung von Beobachtung selbst nicht wieder durch Beobachtung gerechtfertigt werden kann, dann brauchen wir sozusagen einen anderen Diskurs, der über die Angemessenheit oder Unangemessenheit von Deutungen entscheidet. Und das würde ich sagen, ist das, was man im Prinzip Philosophie nennt. Ja? Also dass man über die Angemessenheit und Unangemessenheit von Weltzugängen und Deutungen streiten kann, auf eine eben nicht zientistische Weise. Okay, dann haben Sie mir eine Vorlage für nächste Woche. Wir werden über Skepsis und Lebensdeutung dann sprechen. Ja, vielen Dank. Bis dann.